Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da sind wir mal wieder.
Da sind wir wieder, genau. Ich habe es ganz leise klicken gehört eben bei dir, sonst ist es lauter. Was ist los?
Ich bin heute etwas auf leisen Samtpfötchen unterwegs.
Ja, das müsste doch ich eigentlich sein.
Achso, du podcastest heute vor Live-Publikum. Ja, zur 700. Sendung, da haben wir uns dann mal Publikum eingeladen. Ich habe ja kein Publikum.
Ja, das eingeschlafen ist, ja. Ich habe ja eine Zuhörerin und die schläft.
Ja, also das ist auch nicht schlecht. Wir sind ja nicht beim Einschlafen-Podcast.
Nee, die hat ja schon geschlafen, bevor wir angefangen haben.
Also, hast du deinen Job aber schon gut gemacht. Du hattest quasi schon
Die Pre-Show war so einschläfernd.
Das Vorgespräch war so einschläfernd, ja. So ist es. Ja, ich kann ja jetzt nicht vor Live-Publikum podcasten. Ich könnte mal das Fenster aufmachen und mal gucken, was die Nachbarn sagen. Aber ich glaube, das stößt jetzt nicht so auf Gegenliebe.
Ja, das Problem ist, du müsstest dann auch meinen Channel ja nach außen broadcasten, nicht nur dich selbst.
Ja.
Also müsstest du da ja, und dann ist halt auch wieder die Frage, wie laut musst du es machen, dass die Nachbarn auch wirklich hören. Wie ist dann die Rückkopplung dann auch wieder in die Aufnahme rein? Das macht ja alles nur schlimmer. Ja,
Nein, ich glaube, das würde sagen, mein Gott, jetzt ist er komplett durchgeknallt. Was sie, glaube ich, streckenweise sowieso schon von mir behaupten, aber ich glaube, dann würde ich dem noch mehr Futter geben, diese Aussage. Nee, das muss nicht sein. Ja, 700 Folgen, also herzlichen Glückwunsch.
Genau. Ja. Genau, wir machen einfach so weiter. Ja.
Genau.
Ja. Kein Jubiläum, ja, keine Sondergäste, kein gar nichts. Einfach so wie immer.
Ja, es ist ja nur eine Zahl.
Genau, es ist nur eine Zahl. Hättest du gedacht, dass wir die 700 so voll machen?
Naja, so nicht. Nein, ich hatte und ich habe immer noch das Verlangen, diszipliniert durchzusenden, und das hatte ich auch damals. Ich habe das immer ernst genommen, zumindest was die Sendedisziplin anlangt.
Was will man an uns denn bitte ernst nehmen?
Und und es gab natürlich Talfahrten, es gab natürlich
Durststrecken.
Du hast Strecken, Talfahrten, und es gab auch Hochzeiten und
Was ich eigentlich gemeint hatte, ist, als es immer weniger wurden, ja. Und auch gerade mit, wie gesagt, mit dem Wechsel der Podcast, nicht Titel, Titel haben wir ja jede Woche, des Podcast-Namens, ja, war immer so die Frage, inwieweit, kommt oder nehmen wir die Hörer halt mit? Das war ja beim ersten Mal vom Apfelkasten zum Apfelklatsch und dann vom Apfelklatsch jetzt zum Geek-Café, war immer die Frage, wie nimmst du die Hörer halt mit? Finden uns die Hörer wieder, beziehungsweise halten sie einem dann noch die Stange, wenn aus diesem Projekt dann halt quasi diese Zweimann-Nummer jetzt wird? Teilweise auch mal ohne Misch, dann wieder mit dem Thorsten zusammen, genau, als Vertretung. Aber läuft gut. Wie gesagt, ich hatte auch so die Befürchtung, dass es dann vielleicht doch einschläft. Aber, ja, 700, ich glaube, da können wir, und das kann man zur runden Nummer auch nochmal sagen, auch wenn es vielleicht der ein oder andere dann so ein bisschen die Nase rümpft. Ja. Wie gesagt, man kann auch sich da nochmal selbst ob aussprechen, was wir so voll gemacht haben. Über die Jahre hinweg, und das sind jetzt ein paar Jahre, dass wir es immer noch machen, ja. Also wie gesagt, gerade anfangs, als wir zwei nur noch waren, hatte ich so ein bisschen Bedenken, ob wir oder wie lange wir das halt noch durchziehen, aber wir sind immer noch da, ja.
Naja, es hat sich quasi als Ritual so eingebürgert.
Ja, es ist eine schöne Konstante, genau.
Das wöchentliche Ritual, das man hat. Meistens am Wochenende, mittlerweile zu 99% am Wochenende. Zwischenzeitlich hatten wir auch mal unter der Woche aufgenommen.
Genau, ja.
Das war denn der Mittwoch, glaube ich, den wir zwischenzeitlich so als Regelmäßigkeit für uns gefunden hatten. Das hat sich dann quasi für uns beide nicht so als gut herausgestellt. Ja, und das hat sich dann mehr oder weniger auf das Wochenende verlagert, mal Samstag, mal Sonntag. Und das ist so, dass das.
Das ist auch das Schöne bei dir, beziehungsweise mit uns generell, dass wir das relativ flexibel gestalten können, weil wenn wir wirklich so einen fixen Termin, keine Ahnung, jeden Mittwoch um 20 Uhr oder so, das wäre wahrscheinlich eher so das Stolperstein gewesen. Also es ist schön, dass es so flexibel geht, weil das auch gerade mir geholfen hat, das dann auch wirklich dann so zu machen. Ja.
Ja. Das geht auch nur, glaube ich, wenn man zu zweit ist. Wenn man jetzt schon einen Dritten an Bord hätte, wäre es schwierig. Ich glaube, dann müsste man auf einen festen Termin gehen. Und wenn der eine dann nicht kann, dann ist er halt nicht dabei. Aber dann müsste
man. Genau, das wäre halt die Frage. Genau. Ja. Man müsste halt dann sagen, okay, dann macht man halt wirklich nur, obwohl man im Prinzip zu dritt ist, dann halt so eine Zweiersendung nur, wenn einer nicht kann.
Ja.
Ist natürlich schön, ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass einer von dreien oder von den anderen zweien dann vielleicht dann doch kann und dass man es da behält, ohne dass man irgendwie vielleicht verschieben muss. Es ist natürlich kritisch über so Standard Urlaubstermine hinaus, weil wenn dann beide oder wenn von dreien zwei gleichzeitig im Urlaub sind, ist man auch wieder alleine, ja.
Das ist richtig, ja.
Gerade wenn vielleicht dann auch noch Kinder irgendwo eine Rolle spielen, was bei uns ja nicht der Fall ist, aber das ist natürlich dann auch wieder kritisch, ja. Weil man da ja dann zeitlich doch an gewisse Vorgaben gebunden ist, ja, in denen man irgendwo sich dann finden muss, ja.
Ja, ja, klar. Das bringt ja dann auch Verpflichtungen mit und etc. Also nicht nur urlaubsbedingt, sondern auch andere Dinge, die man mit den Kindern absolvieren will oder muss, wie man es auch ausdrücken mag, Freizeitaktivitäten ist und so weiter, you name it, ne? Ganz klar. Das haben wir ja zum Glück so nicht.
Ja.
Deswegen.
Genau.
Aber meine Freizeitaktivitäten lege ich halt unter die Woche oder auf die Wochentage. Kann ich Gott sei Dank ganz gut machen, da ich halt selbstständig bin. Dafür arbeite ich dann halt auch mal sonntags und samstags und kenne dann quasi so kein regelmäßiges und geregeltes Wochenende. Bei mir ist das so ein bisschen fließend. Ich nenne es immer liebevoll Work-Life-Blending.
Ja, aber auch da, das machst du ja von dir aus. Ich sag, meine Frau ist ja auch selbstständig und wenn sie da meckert, sage ich ja auch immer, also du machst doch deinen Terminplan selber. Also von daher.
Ja, aber ich sag mir dann auch, wenn ich dann mal mitten unter der Woche zu einem Event gehe, wo mir dann ja effektiv Arbeitszeit fehlt, dann hole ich am Wochenende wieder nach.
Aber
ne?
Genau, ganz klar. Aber du bist ja so flexibel, das zu machen. Nur, vielleicht bin ich da auch ab und zu mal ein bisschen zu hart meiner Frau gegenüber.
Mhm.
Aber ich bin da ja relativ eiskalt, ja, weil ich sage dann auch, ja, die Termine machst du dir selber.
Ja,
dass du jetzt um 19 Uhr oder um 20 Uhr noch einen Termin hast, den hast du dir selber gemacht, ja. Dafür hast du vielleicht dann donnerstags nachmittags Zeit, mit der Kleinen ins Training zu gehen oder so.
Mhm.
Ja. Wie du auch schon gesagt hast, dann musst du dir halt legst du dir dann halt einen anderen Termin oder schiebst eine andere Arbeit vielleicht dann auf abends oder aufs Wochenende. Aber dafür hast du ja die Möglichkeiten, wie gesagt, die Woche über vielleicht was zu machen, ja. Also von daher.
Genau, ja.
Passt doch.
So ist es. Also die wenigsten selbstständigen Unternehmer haben die Möglichkeit, wirklich 9-to-5 zu arbeiten. Also das ist schon relativ selten, dass ich, also ich habe ja sehr viele Unternehmer im Bekanntenkreis und Verwandtschaftskreis. Da ist es halt oft so, dass man da ein Höchstmaß an Flexibilität an den Tag legen muss, wenn man halbwegs erfolgreich sein möchte oder wenn man seinen Lebensunterhalt damit bestreiten möchte, also ernsthaft damit bestreiten möchte. Das ist halt meine Auffassung. Ja. Und das spiegelt sich auch immer wieder. Wenn man da zu stur ist, was die Arbeitszeiten beanlangt oder zu eingefahren ist, dann wird's dann teilweise auch ein wenig eng. Bisschen flexibel sollte man sein, bin ich der Meinung. Gerade in der heutigen Zeit. Aber okay, das geht jetzt auch in eine ganz andere Richtung, thematisch gesehen.
Genau. Deswegen lass uns mal
wieder.
Wir machen
ja keinen Coaching-Podcast, um Gottes Willen. Das war auch das Letzte, was ich machen würde, irgendein Coaching-Podcast. Obwohl der Markt auch sehr stark besetzt ist. Also da würden wir auch keinen Fuß mehr an den Boden bekommen oder nicht mehr in die Ohren kommen von den Hörerinnen.
Ja, es ist halt immer die Frage, was willst du coachen?
Das ist richtig. Man kann ja heutzutage alles coachen.
Ja.
Und das ist ja auch leider kein geschützter Begriff. Coach kann sich ja heute jeder nennen. Das ist ja das
Problem. Es ist so viel leider nicht geschützt. Aber das, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Lass uns jetzt wirklich mal mit der 700 vielleicht anfangen.
Genau, wir haben ja schon quasi angefangen.
Ja, aber...
alles andere war ja nur Selbstbeweihräucherung.
Ja.
Aber nochmal zum Thema Selbstbeweihräucherung. Es ist ja auch nicht unbegründet, weil was in der Zeit, wo wir quasi das Ding ja 14 Jahre beschritten haben, schon gekommen und gegangen ist an Projekten, ne, und quasi da wahrscheinlich mit einer Ernsthaftigkeit herangegangen ist, aber das Thema Ernsthaftigkeit hat sich dann zerschlagen oder aufgelöst oder wie auch immer. Also von daher finde ich das...
Ja, wie gesagt, Lebensumstände ändern sich ja auch. Das haben wir eben auch schon angesprochen. Bei mir ist es ja auch so, ja. Beruflich hat sich da ja auch in den 14 Jahren einiges getan, ja. Ich habe ja da zwischendrin auch mehrfach den Arbeitgeber gewechselt. Da tun sich ja dann auch immer, oder da verschiebt sich ja auch vieles an Zeiten, gerade was halt dann, oder je nachdem, wo halt der Arbeitgeber auch war, ja, hatte ich mehr oder weniger zu pendeln. Teilweise war ich ja auch nur am Wochenende zu Hause. Das bestimmt ja auch die Möglichkeit, wie du podcasten kannst. Und deswegen ja auch gerade das Thema Flexibilität. Mhm. Wären wir nicht so flexibel gewesen?
Ja, klar.
Wäre wahrscheinlich, oder also sagen wir mal so, weiß ich nicht, ob zumindest mal ich noch mit am Start wäre.
Ja, klar.
Und von daher, mein Gott, passt, wie gesagt, wir haben es bis jetzt lösen können. Und für uns immer irgendwie eine Möglichkeit gefunden. Von daher passt ja. Das geht halt bei, oder denke ich mal, hat bei anderen halt etwas anders ausgesehen, was ich voll verstehen kann. Wie gesagt, es gibt Lebensumstände, da kannst du so einen rigorosen Sendungszeitplan, gerade wenn es auch eine wöchentliche Sendung ist, kann es schwierig werden und dann schläft sowas dann leider ein. Schade drum,
ja.
Aber was willst du machen?
Ja. Obwohl es ganz, ganz viele Projekte gibt, naja, ganz, ganz viele würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt einige Projekte aus dem deutschsprachigen Podcast-Bereich, die es auch geschafft haben, so lange am Start zu sein. Gibt es auch und da ziehe ich dann immer den Hut.
Ja, wobei einige von den Projekten sind ja auch wieder Vollzeit-Podcaster. Da sieht es ja auch nochmal anders aus.
Ja, oder es ist ein großer, wichtiger Teil in ihrer Einnahmestruktur, sage ich jetzt mal. Ne? Also jetzt nicht nur Podcasting, sondern auch andere Dinge, die sie damit noch nebenbei erledigen oder andere Einnahmequellen, die sie noch haben. Aber es ist ein wichtiger Einnahmeteil. Ne? Gibt es natürlich auch, ganz klar. Mhm. Die meisten machen dann nebenbei noch Podcast-Produktion, was sich anbietet, ne? Oder sonstige Mediendinge sozusagen. Naja, es ist ein weites Feld. Gut. Also 700 auf die nächsten 700 und dann schauen wir mal.
Ja, es ist schon ein ambitioniertes Ziel. Wenn du jetzt sagst, nochmal 700, also das ist schon sehr ambitioniert.
Ja, man muss ja Ziele haben.
Genau.
Ja. Weil wenn wir uns die so klein gesteckt hätten, dann wären wir wahrscheinlich heute auch nicht bei der 700.
Nee, aber mein Gott, was sind nochmal 14 Jahre?
Ja, mein Gott, 14 Jahre, ja. Dann bin ich Opa am Telefon, am Podcast-Mikrofon. Ja. Gut, also jetzt aber wirklich, lass uns in die heutige Sendung einsteigen.
Ja.
Und fangen wir mal an mit dem Thema, wo wir letzte Woche auch kurz drüber gesprochen haben, dass ja viele Leute gerne wieder downgraden würden. Es gab ja sogar eine Trending Suchanfrage auf Google. iOS Downgrade, das ist jetzt soweit nicht mehr möglich. Apple blockiert Downgrades von iOS 26 auf iOS 18 und das relativ zügig, nach einer Woche. Viele haben geschrieben, das hat Apple bisher immer so gemacht, aber ich glaube, dass sie das schon nach einer Woche gemacht haben. Das ist relativ neu, dass das so schnell geht. Normalerweise haben sie sich da immer ein bisschen mehr Zeit gelassen. Also ich habe das in Erinnerung, dass es so 4 Wochen gewesen sind, aber das ist jetzt schon in einer Woche passiert.
Also ich habe schon lange keinen Downgrade mehr gemacht nach einem Update.
Ja.
Aber ich glaube, mich daran erinnern zu können, als ich früher auch gerade noch mit Entwicklerversionen und so und Entwicklerkonto, als es noch ein bisschen komplizierter war, mit den ganzen Betas unterwegs war war der Zeitraum definitiv größer.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das am Entwickler-Account dann gelegen hat. Das kann auch sein.
Kann sein, ja, ich weiß es nicht.
Aber es, der Abstand war, oder der Zeitraum war definitiv größer.
Ja.
Eine Woche.
Da bin ich auch fest von überzeugt. Also eine Woche ist schon relativ kurz bemessen. Ja. Die Frage ist, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, dass man diese Downgrade-Sperre einbaut. Gerade jetzt auf ein mehr oder weniger aktuelles System, was auch durchaus noch gepflegt wird. Logischerweise, es gibt ja auch noch Sicherheitsupdates für iOS 18 etc. oder es wird Sicherheitsupdates geben. Und von daher ist das ja auch ein System, was ja noch gepflegt wird. Vor allen Dingen für die Telefone, die gar keine Upgrade-Möglichkeit mehr haben auf iOS 26. Ja, die werden Frage, ja noch gepflegt.
Ja, die Frage ist halt nur, gerade die ganze iCloud-Backup-Geschichte, je länger du das iPhone auf einer neuen Version nutzt, umso älter wird natürlich irgendein Update oder irgendein Backup, was du nochmal auf eine alte halt einspielen kannst. Und ein Downgrade zu machen, ist halt, ja, wie gesagt, könnte mit so ein Ding sein. Ich würde generell gar keine Grenze machen.
Naja, doch, eine Solange gewisse Grenze würde ich schon einziehen. Also Systeme, die nicht mehr sicherheitstechnisch betreut werden, Sicherheitsupdates, okay, die sollte man wahrscheinlich nicht mehr supporten oder die Downgrade-Möglichkeit bieten, sage ich jetzt mal. Ne?
Kann man sagen, okay, begrenzt man vielleicht auf Entwickler, weil sie noch irgendwie auf ein altes System oder so vielleicht nochmal ein Downgrade machen wollen, um da Kompatibilitäten zu testen. Okay, könnte man machen. Ich würde aber auch sagen, du solltest auf jeden Fall da die Möglichkeit haben, das auf jeden Fall länger zu machen als diese eine Woche.
Ja, okay,
und
das
möglichst
auch,
auf die Versionen, die ursprünglich dein Gerät auch mal supportet hat. Wie zum Beispiel mein iPhone 13, sollte ich da auch nochmal auf ein paar Versionen weiter zurück downgraden können, wenn ich es denn wollte. Was ich nicht will, davon mal abgesehen. Aber warum so einschränken?
Ja, okay.
Klar, wenn ich hier auf iOS 15 zurückgehe, ja, oder 14 bei dem Gerät und mich dann beschwere, ja, okay, ich habe aber kein Backup mehr, was ich einspielen kann. Beziehungsweise mein iOS 26 Backup ist ja nicht kompatibel mit meinem iOS 14, was ich gerade wieder installiert habe. Ganz anderes Thema. Aber das, wie gesagt, müsste mir als Anwender bewusst sein. Beziehungsweise das sind halt so Support-Anfragen, die sich eigentlich nicht stellen dürften. Ja. Weil wenn ich zu so einer alten Version zurückgehe, dann muss ich halt damit leben. Ja.
So ist es. Genau. Na gut, also wie gesagt, Downgrade ist jetzt soweit nicht mehr möglich. So, dann lass uns nochmal ganz kurz über das iPhone Air sprechen. Da hat Mr. Jerry Rick Everything das Ding nochmal etwas getestet auf Zerbrechlichkeit, auf das Thema Bandgate in Anführungsstrichen. Und man kann dem Gerät doch attestieren, ja, es ist stark und belastbar und stabil, weil erst bei 97 Kilo punktueller Belastung in der Mitte hat das Gerät quasi aufgegeben. Aufgerundet kann man sagen, 100 Kilo Belastung, solide. Also ein Bandgate kann man dem Gerät jetzt nun wirklich nicht mehr nachsagen. Also das Gerät ist stabil. Und es klingt komisch, aber ich würde sagen, derzeit das stabilste Gerät im aktuellen Line-Up. Muss man so sagen. Wenn wir jetzt natürlich, gerade auch wenn wir den nächsten Punkt betrachten, und den sollten wir ein wenig differenzierter betrachten, nämlich das in Anführungsstrichen Scratchgate. Und gerade wenn man betrachtet, wie viele Kollegen das Ganze polarisiert ausarbeiten, das Thema. Es gibt da so zwei große Lager. Es gibt einmal das Lager, die das ganze Thema sehr stark runterspielen und verharmlosen auf einen wirklich tiefen Punkt. Und es gibt einmal das große Lager der Kollegen, die das sehr bashen, sehr hypen und sehr viele Klicks generieren, also clickbaitig betrachten das Thema und auf ganz andere Züge aufspringen und wahrscheinlich auch das Thema schlimmer machen, als es ist. Aber
jedes
so das Objekt
ist halt gut für den Umsatz, ja.
Ja. Aber so die objektive Betrachtung und die tiefe Auseinandersetzung mit dem Thema, das habe ich in der großen Medienlandschaft so gar nicht gefunden. Also da gibt es wirklich sehr wenige Medien, die das ein wenig nüchterner betrachten und versuchen, objektiv auszuarbeiten. Und ich glaube, wir versuchen das jetzt mal objektiver zu betrachten, das Ganze, und alle Eindrücke und auch alle Erfahrungen hier mal ans Tageslicht zu bringen. Und es sieht wohl so aus, dass alle iPhones irgendwo im Line-up ein Scratchgate haben, auf die ein oder andere Weise. Und man muss, glaube ich, auch so ein bisschen differenzieren zwischen zwei Arten von Scratchgates. Einmal das Thema Glas, Ceramic Shield, und einmal das Thema Aluminium. Das sind zwei Arten von Scratchgates. Und bei der ersten Art, das Ceramic Shield, das zerkratzt, in Anführungsstrichen zerkratzt, weil da gibt es auch noch eine ganz andere Art von Problematik. Das zieht sich quasi durch die komplette Serie, also vom iPhone Air, vom iPhone Pro bis auch zum Standard-iPhone-Modell. Das liegt daran, dass das Ceramic Shield Partikel aufnimmt. Wenn man jetzt mit dem Schlüssel oder mit einer Münze oder mit einem anderen Gegenstand über das Gerät reibt oder das Gerät berührt, dann reiben sich Partikel in das Ceramic Shield hinein. Weil das Ceramic Shield härter ist als teilweise ein Schlüssel etc. und dann werden Partikel abgetragen. Materialübertragungen nennt es Apple. Und diese Materialübertragungen kann man zu, ich würde sagen, 95% mit einem feuchten Mikrofasertuch wieder aus dem Ceramic Shield herausreiben. Also diese Art von Scratchgate lässt sich relativ leicht beheben und es bleiben in den wenigsten Fällen Rückstände über oder es hinterlässt in den wenigsten Fällen Kratzer. Das habe ich ausprobiert. Ich habe es mit einem feuchten Mikrofasertuch ausprobiert. Ich habe die Möglichkeit gehabt, auch im Apple Store mir mal einige Geräte anzuschauen, Apple Store Hannover. Und da bin ich dann präpariert reingegangen und habe ein kleines feuchtes Mikrofasertuch mitgenommen und habe das dann mal vor Ort getestet an den Geräten, die halt stark zerkratzt gewesen sind, also speziell im Bereich des Ceramic Shields. Und das hat sich wieder fast rückstandslos entfernen lassen, das Ganze. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also das ist das eine Scratchgate, was man hat. Und das ist auch mehr oder weniger von Apple auch kommentiert worden. Da hat Apple auch Stellung zugenommen und die haben gesagt, es liegt halt an den alten MagSafe-Halterungen. Sie haben auch das Personal angewiesen, das so zu kommunizieren, dass diese MagSafe-Halterungen diese sogenannten Materialübertragungen auslösen oder dass quasi das Material in Partikelform auf die Ceramic-Shield-Oberfläche abgetragen wird. Und es gibt neue MagSafe-Halterungen, die werden Stück für Stück ausgerollt und das ganze Thema wird dann quasi diesbezüglich auch zu 99% erledigt sein. Okay, das ist doch alles nachvollziehbar, aber es gibt noch ein anderes Scratchgate, was nach meiner Meinung viel schlimmer ist, was Apple auch so gar nicht thematisiert hat und auch gar nicht darauf eingegangen ist, nämlich das Problem der Aluminium. Ränder oder des Unibody Aluminium Gehäuses. Das haben wir nur bei den Pro-Geräten und also Pro- und Pro-Max-Geräten. Und das liegt halt daran, dass Aluminium grundsätzlich ein relativ weiches Material ist. Und die Eloxierung, also die Beschichtung, die hebt sich oder die löst sich verstärkt am Kameraplateau. Speziell an der scharfen Kante. Und es gibt internationale Regeln, in Anführungsstrichen, oder Standards, wie man Rundungen oder Radien gestaltet, damit die Eloxierung optimal haftet. Und diese Regeln hat Apple nach Aussage von einem Maschinenbauprofessor, der auch Professor für Materialwirtschaft ist, nicht eingehalten. Nämlich der anerkannte David Niebuhr. Der hat sich das Ganze nämlich mal angeschaut und hat gesagt, dass diese Kantengestaltung nicht den gegebenen Standards entspricht und es damit dazu kommt, dass sich halt an dieser scharfen Kante die Eloxierung ablöst. Ja, liegt eigentlich auf der Hand, wenn man diese ganzen Hintergründe kennt und wenn man weiß, wie sich eloxiertes Material verhält. Ja, und das ist nach meiner Meinung das größere Scratch-Gate-Problem und nicht das Problem auf der Ceramic-Shield-Oberfläche. Ja, und die Frage stellt sich doch auch, warum hat Apple das getan? Ich glaube nicht, dass die das unwissentlich getan haben, sondern wenn man so ein Gerät konstruiert, dann weiß man doch, wenn das internationale Standards sind, dass sich diese scharfe Kante dann letztendlich irgendwann auflösen wird, in Anführungsstrichen, oder dass sich die Eloxierung auflösen wird. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also, diesen Punkt habe ich bisher nicht verstanden oder konnte ich nicht nachvollziehen. Ja.
Das Design, denke ich mal, war wichtiger als dann eventuell die Möglichkeit, dass an der Kante dann Kratzer entstehen. Oder die Farbe, wie gesagt, die Eloxierung halt nicht so optimal ist, wie sie sein könnte.
Ja, aber was hätte sich Apple vertan, wenn sie jetzt diese Kante abgerundet hätten? Ich weiß es nicht. Ich meine,
das ist wahrscheinlich im nächsten iPhone der Fall.
Ja, ich kann das nicht nachvollziehen, dass man, wie gesagt, die Kante wissentlich so scharf gestaltet, dass es eine Achillesferse ist, eine bekannte Achillesferse.
Ja, vielleicht waren sie auch der Meinung, dass ihr Elektrierungsprozess das Problem halt nicht hat.
Dann hätten sie...
Das hätte man irgendwie früher merken müssen, aber wir stecken ja beide bei Apple nicht drin, keine Ahnung.
Ja, ich meine...
Also ich würde eher sagen, halt Design. Und wie gesagt, da sie der Meinung sind, das wird schon so nicht gravierend sein. Die Leute nutzen einen Case, gerade in den ersten oder in der Honeymoon-Phase, ja, benutzen die einen Case und machen da auch eine Folie drauf und Ende Gelände, ja, und dann wird das erst wesentlich später auffallen. Und dann sagen die Leute vielleicht, über die lange Nutzungszeit ist ein Kratzer normal. Keine Ahnung.
Ja.
Ich kann da keinen in den Kopf drin gucken.
Nee, kann ich auch nicht.
Also mir wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil ich da sehr schnell einen Case drauf gehabt hätte.
Ja, klar. Bloß man muss natürlich auch dazu sagen, je nachdem, wie das Case gearbeitet ist, dieses Kamerablateau ist ja mehr oder weniger immer präsent und immer nackt in Anführungsstrichen. Es kommt natürlich darauf an, wie stark dann diese Umrandung nochmal heraussteht, um das Case quasi, um das Kamerablateau herum. Das ist natürlich case-bedingt, muss man dazu sagen. Jedes Case ist anders gestaltet. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Third-Party-Bumper nimmt, was nur den Rahmen schützt, dann ist ja auch quasi das Plateau freistehend. Also es kommt immer auf die Art von Case an, die man dafür einsetzt. Aber man muss trotzdem sagen, wenn man jetzt den direkten Vergleich anstellt zum iPhone 16 Pro, was ja mit Titanrahmen gearbeitet war, ist das Gerät deutlich stabiler. Das muss man fairerweise sagen. Und es ist jetzt mehr oder weniger viel zwingender notwendig, das Gerät mit Case zu verwenden, das 17er, als es bei dem iPhone 16 Pro der Fall gewesen ist. Wenn man Wert darauf legt, dass das Gerät noch halbwegs gut aussieht. Ne? Viele haben da einen ganz anderen Blick drauf. Die sagen, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Ja, kann man argumentieren. Aber schön ist anders. Ne?
Kann man argumentieren? Ja, sehe ich auch so bei meinem 13er mittlerweile. Aber das ist ja auch in die Jahre gekommen. Bei meinem frischen 13er damals bin ich auch anders mit umgegangen. Da kam, wie gesagt, mit einem Case drauf, da kam eine Displayschutzfolie drauf und dann wurde das erstmal so genutzt. Klar kann man auch wieder sagen, ja, aber, ja, und die Geräte sollen es abkönnen und es sind, wie du schon gesagt hast, ein Gebrauchsgegenstand. Nur bei einem Gebrauchsgegenstand für so viel Geld, da achte ich schon ein bisschen drauf. Ja, das iPhone ist mir auch die erste Zeit definitiv niemals runtergefallen, weil ich da drauf aufgepasst habe wie auf ein rohes Ei. Ja. Mhm. Aber das kann ja jeder machen, auch wie er will. Mhm. Nur mir geht's halt so, ja, beim Gegenstand, der halt doch schon so viel Geld kostet, der achte ich da ein bisschen drauf.
Ja.
Und deswegen hat mir das auch in der Seele wehgetan bei einigen Videos, die man gesehen hat, wo die Leute die Geräte dann, wie gesagt, ohne irgendwas ja direkt in ihre volle Handtasche geschmissen haben, um es mal so zu sagen. Und, aber das würde ich so nicht übers Herz bringen.
Nein.
Ja, das tut mir weh, wenn andere Leute so mit ihren Zeugs umgehen. Alle in Anführungszeichen Zeugs, ja.
Ja, das ist so.
Also ja, vor allem auch gerade ein Case ja sowieso, da steckst du, das klickst du rein und Ende Gelände, ja. Aber auch gerade das Thema Displayschutzfolien, das ist heute so unkompliziert zu machen, wenn man da halt auch, wie gesagt, bereit ist, einen Euro mehr dafür auszugeben.
Richtig.
Ja, und nicht irgendeine ganz billige Folie kauft, ja. Da kommt hier schon eine vernünftige Anleitung mit und eine Anbringhilfe.
Ja.
Für auch wirklich vernünftiges Geld mittlerweile, ja. Der Wettbewerb ist ja auch da größer geworden über die Jahre. Da kann man das sehr bequem zu Hause machen und muss es nicht im Apple Store machen lassen, wenn man da Bock drauf hat, ja. Das kann man sehr bequem zu Hause machen, ohne dass da irgendwelche Luftblasen entstehen. Da kriegst du gute Qualität. Ja, das muss, wie gesagt, heute kein Profi mehr irgendwie vor Ort machen. Das kann man bequem zu Hause machen. Und ich habe das auch jetzt hier vor kurzem ja dann, als ich die Switch 2 bekommen habe, ja, war das auch eine der ersten Sachen, da eine vernünftige Folie drauf und Ende. Ja. Auch wenn ich da sehr pfleglich damit umgehe, ja, aber trotzdem, ja, das Ding ist halt neu, mach eine Folie drauf, kostet ja heute nicht mehr viel Geld, ja. Deswegen, wie gesagt, wenn das jemand nicht tut, ja, das ja, kann jeder, wie gesagt, selbst entscheiden, aber das tut mir schon. Ich kann mich da nur wiederholen, das tut mir schon ein bisschen weh.
Ja, sehe ich genauso, ja. Das ist korrekt.
Vor allem gerade auch bei so einem Pro, ja, und oder auch Pro Max, ja, die kosten ja wirklich Geld. Sorry, aber.
Ja.
Klar will ich das Orange auch gerne zeigen, aber da wären wir am Anfang dann doch.
Ja. Ja, das ist richtig. Ja, also bei mir ist.
Nee, aber trotzdem darf sowas nicht passieren.
Nein, nicht in
das
dieser.
Mal abgesehen.
Nicht aber in dieser Ausprägung. Halt nicht in dieser Ausprägung. Und man hat ja da teilweise Geräte gesehen, die sahen wirklich sehr, sehr, sehr mitgenommen aus.
Ja, genauso das gebrochene bei den Pros, ja, gerade auch die gebrochene Glasrückseite, wo halt der MagSafe sich versteckt. Das sind alles so Sachen, wo ich schon mit den Zähnen knirsche, ja. Das sind, wobei gerade bei den in Anführungszeichen Testvideos, ja, wie damit umgegangen wird, ganz andere Frage.
Ja.
Bei diesen, ich habe ja eigentlich nichts gemacht, Video, oder, und dann siehst du hier so ein Spider, nicht mal die Spider-App, weil es ist ja die Rückseite. Es ist ja nicht das Display. Ja.
Da muss man wieder ein bisschen differenzieren. Ist es wirklich Clickbait-Berichterstattung, die provoziert ist, oder halt seriöse Berichterstattung, die wirklich das Thema versucht, objektiv abzubilden? Das ist wieder das
große
Problem. Und
gerade, wo du gesagt hast, Bandgate in Bezug auf das iPhone Air, hörst du ja eigentlich nur begeisterte Stimmen.
Ich sage, das ist wahrscheinlich das stabilste Telefon, was Apple derzeit am Start hat. Also das aktuellste Gerät, sagen wir es mal so. Ja, also es ist sehr kurios, was Apple da materialtechnisch geliefert hat, was mich ein bisschen irritiert zurücklässt. Gerade wo sie ja auch Durability Centers haben, ja, wo sich die Produktentwickler mit den Geräten beschäftigen und auf Stabilität testen etc. und auf Empfindlichkeit testen, da scheint das Gerät wahrscheinlich nur mal kurz dran vorbeigelaufen zu sein. Zumindest bezüglich der Eloxierung.
Ja, oder es ist wirklich die Frage, ob irgendwo in dem Prozess wo was falsch läuft. Ja,
aber das Thema Eloxierung ist in Anführungsstrichen seit Jahren ein Standardskonzept und ein Standardprozess.
Ja, aber auch da, du weißt nicht, inwieweit Apple da mit einem eigenen Prozess oder weiterentwickelt oder verbesserten Prozess arbeitet, ja, dass da irgendwo was schiefgegangen ist. Dass Eloxierung nichts Neues ist, ist auch klar.
Naja.
Dass das mittlerweile industrieweit bei allen möglichen Anwendungen eingesetzt wird, gar kein Thema. Da sind jahrelange Erfahrungen da. Da weiß man, was man wie machen kann, wie du es auch schon gesagt hast, gerade in Bezug auf Kanten, ja, wissen wir, ja, das Material, gerade Aluminium, reagiert da ein bisschen empfindlicher, wenn die Kanten zu scharf sind.
Ja.
Da geht man besser mal hier auf das und das, ja, und macht da hier und dann guckt man mal mit den Toleranzen und bla bla bla. Dann wird das schon. Wie gesagt, wir wissen nicht, was Apple da in ihrem Prozess irgendwo geändert, verbessert, verschlimmbessert hat. Ja. Mal abwarten, ob nochmal eine Reaktion kommt. Ja, ob vielleicht auch, wie beim Antenna-Gate damals, ja, es dann auf einmal Geräte gibt, ja, wo dann Tester sagen, oh, das funktioniert aber seit, keine Ahnung, 4, 5, 6 Monaten später, ja, das ist anscheinend die nächste Batch, die müssen was im Produktionsprozess geändert haben. Wer weiß, ob da was kommt, ja. Vielleicht kommt auch nochmal eine Stellungnahme. Ich denke nicht, dass wir sowas sehen werden wie zu Antenna-Gate.
Mhm.
Aber vielleicht kommt auch nochmal eine Reaktion, ja. In der ersten Stellungnahme hattest du ja schon angesprochen. Mal gucken, vielleicht kommt noch was anderes. Ja. Vielleicht gibt's auch nochmal einen kostenlosen Bumper. Wie gesagt, ich glaube, die Zeiten sind rum, aber.
Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Das wäre auch ein zu starkes Eingeständnis, wenn man jetzt noch einen Bumper liefern würde. Sicherlich, ist es empfehlenswert, sich damit mit einem Schutz zu beschäftigen, keine Frage. Ich habe aber von einem YouTuber gehört, der gesagt hat, oder der es auch im Video erklärt hat, was ich auch einleuchtend finde, wenn man das Gerät jetzt, oder das Gerät wurde ja so konzipiert, dass es eine starke Wärmeabfuhr ermöglicht. Vapor Chamber, und gerade deswegen hat man sich auch für Aluminium entschieden. Und wenn man da jetzt nochmal ein Case drüber packt, wird das ja vermindert, dass die Wärme schlechter abgeführt werden kann oder dass die Wärme schlechter nach außen treten kann oder die Oberfläche die Wärme nach außen ableitet. Auch ein relativ logischer Aspekt. Also von daher kann man auch verstehen, dass viele, gerade die das Gerät am Limit betreiben, nicht mit einem Case arbeiten wollen, um, wie gesagt, das Gerät besser auf Temperatur zu halten oder die Temperatur niedrig zu halten. Ne?
Mhm.
Ist auch ein Argument. Ja, gut. Also ich finde das ein bisschen unschön und als ob ich es nicht gesagt habe damals. Ich habe gesagt, naja, das iPhone 17 ist abgehangene Technik, zumindest vom Gehäuse her, weil es ja auf das 16er beruht. Und das hat mich jetzt im Endeffekt auch bestätigt in meiner Aussage, das Ganze. Weil das Gehäusedesign vom 17 Pro und 17 Pro Max ist an einigen Stellen etwas überarbeitungsfähig. Sagen wir es mal so.
Ne?
Schauen wir mal, was dann beim iPhone 18 kommt, etc. Wie sich das Gerät dann verhält oder was Apple daran ändern wird.
Ja.
So, wie gesagt, es bleibt spannend diesbezüglich. Und natürlich hat auch iFixit das Gerät auseinandergenommen und hat geschaut, wie die Reparaturfähigkeit ist. Und das gibt sehr viele positive Punkte. Der erste positive Punkt ist, dass der Akku auf einem Tray sitzt und auf einem Tray beschäftigt. Beschäftigt ist er dort auch, aber dort ist er verschraubt auf dem Tray. Und dort sieht es so aus, dass kein Kleber verwendet worden ist, dass Apple dort Schrauben eingesetzt hat und dass man den Akku relativ simpel entfernen kann und dass er logischerweise noch leicht auszutauschen ist. Das zieht sich durch viele Dinge im System. Und wiederum gibt es auch einen Nachteil, dass wenn man an die Geräte, an die Komponenten heran will, dass man das nur durch das Display erledigen kann. Das heißt, man muss das Hauptdisplay abnehmen, um an die tieferen Innereien zu kommen. Sogar wenn man den USB-C-Port austauschen möchte, muss man das Display entfernen. Das hat iFixit als negativ angemerkt. Dennoch gibt es eine Reparaturfähigkeit von 7 Punkten, also 7 von 10. Und das ist schon recht ordentlich. Gerade wenn man betrachtet, wie in der Vergangenheit Apple-Produkte dort abgeschnitten haben, ist das ein sehr guter Wert. Und die Dampfkammer wurde auch durchweg positiv bewertet. Es führt zu einer konstanten, guten Kühlung und die Drosselung erfolgt sehr, sehr spät. Also hat Apple das Versprechen gehalten, was sie versprochen haben. Also von daher hat es diesbezüglich ganz gut abgeschnitten, aber auch die Kratzempfindlichkeit hat iFixit nochmal hervorgehoben, was wir eben gerade schon alles ausgearbeitet haben. Das hat mehr oder weniger iFixit auch nochmal so von sich gegeben und hat bestätigt, dass es sehr kratzempfindlich ist. Oh Wunder. Ja. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. So, und dann gibt es noch ein anderes Problem, was mehr oder weniger aber softwaretechnisch schon behoben worden ist, zumindest wenn man die iOS 26.1 Public Beta installiert hat. Und dieses Problem bezieht sich auf den N1-Chip, also diesen All-in-One-Kommunikationschip. Der zieht sich ja durch die komplette Produktpalette durch. Und da sieht es so aus, dass zeitweise die Wi-Fi-Verbindung abbricht, besonders dann, wenn man das Gerät entsperrt hat. Und gerade CarPlay-Benutzer sind davon geplagt gewesen, oder einige CarPlay-Benutzer, weil halt die Verbindung dann halt zum CarPlay abgebrochen ist oder zum Fahrzeug abgebrochen ist. Und Apple hat das, wie gesagt, auch bestätigt und in iOS 26.1, in der finalen Version sowieso und auch in der Beta, soll das Problem dann gelöst sein. Tja, kann vorkommen. Gott sei Dank konnte man das softwaretechnisch beheben. Stell dir nun mal vor, das wäre ein Hardware-Problem.
Ja, das wäre natürlich ganz daneben, aber es ist ja nicht das S-Gerät mit dem Chip, beziehungsweise mit dem entwickelten Chip. Von daher haben sie ja vorher schon ein bisschen Erfahrung gehabt.
Also der N1-Chip ist in der Art und Weise neu, dieser All-in-One-Chip letztendlich.
Ja, aber die Modem-Technik haben sie ja vorher schon mit dem, war das E oder SE noch? E. Getestet.
Das C1 meinst du?
Ja.
Aber das C1 ist ja nicht das N1.
Nee, das nicht, aber das ist, wie gesagt, das ist ja vieles selbe Test.
Nee, Moment. Gegenteil. Das Modem ist ja weiterhin noch standalone. Ich glaube, da bringen wir jetzt beide was durcheinander. Der C1, der ist ja nur für. Der C1 ist ja für LTE und für die ganze Broadcom-Technologie zuständig.
War da noch nicht WLAN mit drin?
Nee, das ist ja der N1 beinhaltet.
Ah, dann habe ich da was für.
Der jetzt. N1 okay. beinhaltet Threads, Bluetooth und Wi-Fi. Das ist ja dieser neue All-in-One-Chip. Und der ist ja erstmalig in der 17er-Serie eingeführt worden. Und der C1-Chip, der ist jetzt mehr oder weniger abgehangen und aus dem C1 wurde jetzt der C1X. Das ist jetzt
hatte gedacht, da wäre auch die WLAN-Technik schon mit drin gewesen.
Nee, die beiden Geräte sind noch
separat. Gut, dann habe ich das verwechselt.
Naja.
Dann habe ich das verwechselt, ja. Aber auch da mit ähnlichen Problemen hatte sogar die erste oder die Switch 2 in der Erstauslieferung noch zu kämpfen. Die hatte auch bei einigen Nutzern, je nach Konstellation von Funknetz, also Frequenz und Übertragungsstandard, Probleme gehabt, die Verbindung zu halten. Beziehungsweise sich einzubuchen, wenn sie gedockt war. Das hat sich auch nach einigen Software-Updates jetzt stark verbessert. Einige klagen immer noch, aber so viel ich da rauslesen konnte in den diversen Foren, liegt es da teilweise auch noch an alter Technik. Ja, beziehungsweise am verwendeten Funknetz. Ich hatte die Probleme bei mir am Anfang auch. Hat sich jetzt mit dem, war das das letzte oder vorletzte Software-Update, hat sich das dann auch stark verbessert. Ab und zu gibt es immer noch vor, wahrscheinlich wie der Wind halt gerade steht. dass dann die Verbindung per WLAN nicht ganz so optimal hält. Beziehungsweise das Einbuchen mal ein bisschen länger dauert. Aber wie gesagt, auch nur im Docked-Modus, ja. Aber keine Ahnung, warum da die Hersteller teilweise da so Probleme haben, ja.
Ja. Naja, wie gesagt, Gott sei Dank ist es hier softwaretechnisch lösbar. Es wäre echt dramatisch gewesen, wenn das ein Hardware-Problem gewesen wäre. Eieiei. Das wäre nicht so gut gewesen.
Definitiv, ja.
So. Dann gibt es Neuigkeiten zum iPhone Fold, die sehr vage sind. Ne? Also die erste. Ja, ich meine, noch vager als die Aussagen zuvor, muss man sagen. Weil die erste Aussage war ja, die ist relativ nachvollziehbar. dass das iPhone Fold auf zwei zusammengeklappte iPhone Air Modelle basiert. Mehr oder weniger, also auf die Bauform ja, basiert.
Das zum Beispiel, ja, zumindest mal die Technik darauf hinweist, dass wir da eventuell nah an einem Fold jetzt dran sind.
Das ist ja auch nachvollziehbar. Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass es dann auch wirklich genauso dick sein wird. Es wird dünner werden. Das wurde dann nochmal nachgeschoben, weil es wäre natürlich wäre schlimm, wenn man zweimal 5,6 übereinander schlägt und dass das dann die finale Größe im zusammengeklappten Zustand wäre, weil dann hätten sie branchentechnisch eines der dicksten Foldables am Start. Aber dass diese grundsätzliche Technik, dieser Titanrahmen etc., dass das quasi die Basis für das Fold-Modell ist. Und wenn man sich die ganzen Durability-Tests anschaut, haben wir gerade drüber gesprochen, dann liegt das ja auf der Hand, dass man diesen Titanrahmen dafür verwendet oder diese Technik, weil das iPhone Air ist ja nun nachweislich sehr, sehr stabil. Also von daher ist es nachvollziehbar, dass dieses Basis-Design auch im Fold irgendwo stattfinden wird, ganz klar. Aber es soll trotzdem extrem dünn werden. Das wurde dann nochmal betont in der Gerüchteküche und auch, wie gesagt, dünner als das iPhone Air. Und der zweite Punkt ist, es soll günstiger werden als bisher prognostiziert. Bedeutet, die Aussage ist auch sehr vage und unkonkret, weil da kann man sehr viel reininterpretieren. Deutlich unter 2000 Euro, Dollar. Was ist deutlich? Deutlich ist eine Interpretationsgeschichte. Für mich ist deutlich auch 1500 Dollar, ist auch deutlich. Für andere ist es vielleicht 1800 Dollar, ist auch deutlich. Was ist deutlich? Da kann man viel hineininterpretieren. Ich gehe von den 1500 mal nicht aus, weil das wäre zu günstig.
Deutlich denke ich mal alles, was so sich um die 1700 oder günstiger halt bewegt, ja.
1749 vielleicht so in dem Dreh oder 1799. Ja. Aber wie gesagt, das sind natürlich Gerüchte und das hat nichts damit zu tun, wie Apple sich dann dementsprechend verhalten wird, preistechnisch. Ich sage mal so, wir können froh sein, wenn das Ding unter 2000 Dollar liegen wird in der Startversion und ich gehe mal nicht von dieser deutlichen Preisgeschichte aus. Es wäre eine Überraschung, wenn es sich unter 1900 Dollar bewegen würde.
Ja, hast du es gerade gehört? Meine Zuhörerin macht sich gerade bemerkbar.
Nee, habe ich nicht gehört in meinem Eifer.
Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, dann ist ja die Frage, inwieweit das vom Mikro überhaupt aufgenommen wird.
Ja.
Aber nein. Sie ist aufgewacht.
Wir also lassen ja dann noch ein
wundert
bisschen,
über die Geräusche im Hintergrund dann.
Wir lassen dann auch ein bisschen Magic Dust drüber laufen in Form von Audio-Nachbearbeitung. Vielleicht hört man das dann auch gar nicht mehr. Mal schauen. Je nachdem, wo dann der Algorithmus greift, hätte ich bald gesagt.
Ja,
also von daher ist das natürlich ein großer Interpretationsspielraum, der uns da offen gelassen wird. Also deutlich, ja, wie gesagt. Ich denke mal nicht, dass die Preise unterschritten werden von einem iPhone Pro Max in der Startversion oder im Startbereich. Das wird auf keinen Fall unterschritten.
Wo liegen wir denn aber?
1449, 256. Genau. Also der Preis wird auf keinen Fall unterschritten. Und ich glaube, wir könnten froh sein, wenn wir bei 1799 liegen würden. Dollar. Ne?
Das es ist halt die Frage, wenn... Entschuldigung, meine Zuhörerin. Es ist halt die Frage, wie technisch es sich, nein, ich muss damit raus. Wir müssen mal kurz unterbrechen.
Okay. Oder ich rede mal, wie lange wird es denn dauern, Thomas? Oder ich
keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Ich setze ungern Schere an.
Schreib dir die Zeit auf.
Schreib dir die Zeit aus.
Genau. Okay. Ja, wo du jetzt eingreifen kannst.
49 Minuten, wir sind...
Genau, ich finde hoffentlich mal den Anschluss dann wieder. Bis gleich.
Drück mal den Mute-Button, damit wir dir keine Hintergrundgeräusche haben, wenn ich jetzt weiterreden werde. So, mal gucken, wie lange der Thomas braucht und ich werde mal testen, wie lange ich das Ganze überbrücken kann, das ganze Thema und wie lange ich solomäßig die Hörerschaft unterhalten kann diesbezüglich. Ja, wie gesagt, das iPhone Fold, da kann man ja nun lange drüber nachdenken, wie sich das preislich am Markt zeigen wird. Und die Frage ist natürlich auch, es soll 2026 rauskommen. Das ist mehr oder weniger schon von vielen seriösen Leakern und Analysten gesagt worden. Und da sind sich auch mehr oder weniger alle einig, zumindest von den seriösen, falls man überhaupt bei Leakern und Analysten von Seriosität sprechen kann. In vielen Bereichen sind da ja schon einige Leute unterwegs, wo man sich fragt, was machen die denn so? Aber okay, also gehen wir mal oder versuchen wir mal von Seriosität diesbezüglich zu sprechen. Und wie sich dann Samsung im Jahr 2026 zeigen wird, preislich und auch technisch gesehen, weil die werden ja dann auch wieder eine neue Fold-Generation rausbringen. Und diese neue Fold-Generation muss sich dann ja auch, oder Samsung oder Apple muss sich dann natürlich auch mit den Gegebenheiten messen, was 2026 am Markt existiert, foldable-technisch. Und das ist dann die große Frage. Wie sieht da die Preisgestaltung aus? Wie sieht da der Markt aus, nach meiner Meinung? Und irgendwo muss man sich dann auch markttechnisch mitorientieren, zumindest wenn man so spät in den Markt der Foldables einsteigt. Auch wenn Apple immer wieder versucht, Märkte neu zu definieren und Technologien neu für sich zu interpretieren, ist es ja auch immer wieder die Frage, ob sie das schaffen, den Markt dann auch neu zu beleben. Viele Analysten sagen ja auch, dass das würde generell den Foldable-Markt neu beleben und nach vorne bringen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und es kommt auch immer darauf an, wie Apple die Software interpretiert oder wie die Software auf das ganze iOS-System dann auch angepasst wird. Weil nur eine größere Fläche, nur ein größerer Screen macht keinen Foldable aus, weil die Software muss auch dementsprechend mit der Technik umgehen können. Und der Nutzer muss auch effektiv in der Benutzerführung an die Hand genommen werden. Und ihm muss gezeigt werden, was er jetzt dafür Vorteile hat oder dass er auch von der Usability Vorteile hat und nicht nur eine reine große Screenfläche. Das macht nach meiner Meinung auch nicht ein Foldable aus. Nur einen größeren Screen bringt letztendlich auch nichts in der Bedienung, nach meiner Meinung. Sei es drum, wir werden sehen, was der Markt uns im nächsten Jahr bringt oder was Apple uns bringen wird und wie sich generell der Foldable-Markt bis dahin weiterentwickelt hat. Bisher ja nur ein marginaler Anteil im Smartphone-Bereich, egal wen man sich jetzt anschaut, ob es jetzt Samsung ist oder ob es jetzt Google ist, Xiaomi, wie sie alle heißen, das sind alles nur marginale Marktanteile und ein ganz kleiner Marktanteil im großen Smartphone-Bereich. Wie gesagt, wir reden ja von Werten unter 2%. Und von daher hat es generell der ganze Foldable-Markt nicht geschafft, Akzeptanz und Traktion im Markt zu finden. Und ich stehe generell dem Markt sehr skeptisch gegenüber. Und ich vermute mal auch, es wird immer ein Nischenprodukt bleiben, auch wenn die Nische vielleicht durch Apple etwas größer werden könnte. Aber es wird sich nicht global im Smartphone-Markt durchsetzen können, dass es eine wirklich nennenswerte oder dass es wirklich einen nennenswerten Marktanteil bekommen wird. Das ist meine Diagnose oder Prognose. Mehr Prognose als Diagnose in dem Fall. Also davon, wenn Apple es schafft, den globalen Markt auf über 10% zu pushen, dann gerade beim Start des Gerätes, dann hätten sie viel gewonnen und hätten sie viel geschafft. Ist meine Meinung. So ist es. Ja, schauen wir mal, wie sich der Markt entwickeln wird. Es bleibt in dem Bereich sehr, sehr spannend. So, mal gucken, ob wir das nächste Thema aufmachen können, bevor der Thomas kommt oder ob wir noch versuchen, irgendwo uns an dem Thema Foldables festzuhalten. Ich schaue mal, was diesbezüglich als nächstes im Themendokument steht. Zur Folge 700. Das nächste Thema ist auch ein Thema, wo man sehr stark drüber diskutieren kann und sich nur wundern kann, was da so am Markt passiert. Fünf Jahre nachdem sich Intel oder nachdem sich Apple von Intel verabschiedet hat, sieht es so aus, dass Intel wohl so ein bisschen in Schieflage geraten ist. Das hat sich ja schon in den vergangenen Monaten und ich würde sagen fast schon Jahren abgezeichnet, dass Intel immer mehr ins Hintertreffen geraten ist. Und angefangen hat es damit, dass Intel ja einige Mitarbeiter entlassen hat. 15% der Belegschaft wurden mehr oder weniger abgebaut. Das ist auf Zeit passiert oder das wird auf Zeit passieren, dass diese 15% abgebaut werden. Und mittlerweile trägt ja auch der US-amerikanische Staat oder hat 10% der Anteile oder trägt 10% der Anteile an Intel. Nvidia ist mittlerweile an Bord und Nvidia hat mittlerweile 5 Milliarden investiert und auch Softbank ist mit 2 Milliarden an Bord. Das sind alles Maßnahmen gewesen oder es sind noch aktuelle Maßnahmen, um Intel zu stützen, um Intel mehr oder weniger, wenn man das jetzt mal ganz brutal ausdrücken möchte, am Leben zu erhalten. Und auch die Expansionspläne in Europa, speziell auch in Deutschland, die haben sich ja mehr oder weniger erledigt. Offiziell heißt es nur, es wurde auf Eis gelegt. Aber man hat ja wirklich viele Maßnahmen ergriffen, um Intel, wie gesagt, so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Wie gesagt, Nvidia, Softbank und auch der US-amerikanische Staat ist mit 10% dabei. Und nun sieht es so aus, dass Intel angeblich bei Apple angeklopft hat und
ja,
mal gefragt hat, wie schaut's denn aus mit Investitionen in unser Unternehmen? Ja.
Wieso, weshalb und warum? Für was?
Für was? Produktionsstättenerweiterung oder Diversifizierung der Produktionsstätten. Das war so der Tenor, der durch die Blogosphäre gegangen ist. Oder was auch Bloomberg.
Nur was sollte Intel für Apple machen?
TSMC-Produkte fertigen, hätte ich bald gesagt.
Ja, klar.
ARM-Chips fertigen, etc. Ja,
in dem erweiterten 3-Nanometer-Prozess, klar.
Ja, ich meine.
Hallo? Wie will Intel das aufholen?
Ja. Also, das ist die Frage, was sollte Intel dafür machen? Also, Intel wird wahrscheinlich nicht sagen, wir stellen euch mal eine Halle dahin und baut TSMC-Fertigungsstraßen rein.
Business, um da zum Thema zurückzukommen, hat Apple ja schon gekauft.
Ja.
Die Ergebnisse sehen wir jetzt in den aktuellen Geräten.
Ja.
Von daher, was soll denn da bitte noch kommen?
Ja, ich meine, man sieht ja auch, wie gesagt, ich habe das jetzt alles ein bisschen schon ausgearbeitet in der Zeit, wo du nicht da warst, wer alles schon investiert hat, um Intel zu stützen.
Ja, ich kenne den Bericht, ja.
Und Intel ist technologisch gesehen so weit zurück aktuell mit ihrer Technologie. Gerade wenn man jetzt mal den direkten Konkurrenten in Betracht zieht, also AMD, ist das frappierend, wie weit sie dort zurück sind. Und da ist die gute Frage, was soll Intel für Apple produzieren? Ne, das ist die Frage.
Neuen Mac Pro-Chips.
Sollen sie jetzt die Verpackungen und sollen sie jetzt ins Karton-Business einsteigen? Sollen sie jetzt Verpackungen produzieren oder wie?
Also ja, John Gruber hatte ja auch geschrieben, vielleicht die Aufkleber wieder, ja.
Apple ja niemals Aufkleber auf dem Gerät hatte. Ne? Also genau. Intel Inside-Aufkleber gab es niemals auf den Geräten, wobei ja alle anderen Hersteller eine Verpflichtung eingegangen sind, dass sie auf den Geräten diese Intel Inside-Aufkleber positionieren mussten. Und Apple hat das ja nie gemacht. Aus verständlichen Gründen. Aber anyway, das ist was anderes. Das ist eine andere Baustelle. Also ich glaube, also diese Verhandlungen sind angeblich noch nicht abgeschlossen und es ist noch ein Prozess, der läuft. Aber Apple scheint wohl kein großes Interesse daran zu haben, nachvollziehbar. Und ich hätte niemals gedacht, dass Intel in diese Situation kommen wird. Das hätte ich niemals gedacht. Für mich war Intel immer der Dominator am Markt sozusagen, jahrelang.
Aber so schnell kann es gehen, ja.
Ja, das ist so. Ja, sie haben sich teilweise oder streckenweise auf Technologien ausgeruht und haben ja so die lange Leine gelassen diesbezüglich und sind dann nicht kontinuierlich am Ball geblieben. Ja, das ist, glaube ich, das große Problem oder eines der großen Probleme, die Intel gehabt hatte oder immer noch hat. ob sie das alles nicht ernst genommen haben, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Sie haben sich definitiv zu lange auf alten Lorbeeren ausgeruht. Haben oder Entwicklungen, die sie hatten, haben teilweise zu lange gedauert, beziehungsweise waren halt dadurch, dass sie ja die ganzen alten Zöpfe ja nicht abschneiden können, ja, waren sie da halt an Strukturen gebunden, ja, die sie, halt die Entwicklung auch unnötig, was heißt unnötig, aber die Entwicklung verzögert und eingeschränkt haben. Und sie haben natürlich auch eine Erwachsenheit ihres Produkts erreicht, wo du nicht mehr diese Zuwachse einfach jedes Jahr haben kannst mit einer neuen Prozessorgeneration. Sie haben den kompletten Mobilmarkt verschlafen.
Ja.
Spätestens da, als Apple einen Lieferanten für ihr Telefon gesucht hat, hätten die Alarmglocken angehen müssen. Wir brauchen da unbedingt, oder das ist ein unheimlich wachsender Zukunftsmarkt, das ganze Smartphone-Geschäft, wir brauchen da unbedingt auch eine Lösung von Intel.
Ja.
Wir brauchen auch nicht davon ausgehen, dass Apple nochmal auf x86 zurückgeht.
Nein.
Egal bei welchem Produkt.
Nein.
Wie gesagt, ich hatte eben scherzhaft den Mac Pro erwähnt. Aber das ist ja auch so ein Stiefkind da.
Ja, nein, ich meine, passieren. Apple hat ja auch gar keinen Grund dazu, dieses zu tun.
Vor allem haben sie gezeigt, wo der Markt hingeht.
Ja, und sie haben gezeigt, wie gut das funktionieren kann, wie erstaunlich gut das funktionieren kann. Ja. Und sie sind ja damit sehr erfolgreich.
Intel würde es noch wesentlich schlechter gehen, wenn Microsoft damals den Schritt zu ARM wirklich ernst genommen hätte.
Klar. Aber selbst wenn man jetzt auf der gleichen Technologie bleibt, auf der x86er-Architektur bleibt, kann man erfolgreich sein. AMD zeigt es ja auch, dass sie sehr leistungsstarke Prozessoren am Start haben. Es ist ja möglich.
Ne? AMD nimmt ja aber im Prinzip den Teil der Kunden von Intel weg. Die erschließen sich ja keinen großen neuen Markt.
Nein, das ist richtig. Ja.
Sie sind stark im Bereich Gaming, allerdings da auch nicht mit ihren Grafikkarten. Da sind sie eine Alternative bei Leuten, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis einfach haben wollen und die nicht die letzten
Frames rausholen
noch
wollen.
Irgendwo rauskitzeln wollen.
Also keine Hardcore-Gamer oder keine High-End-Gamer.
Hardcore schon, aber wie gesagt, die halt da auf dem Budget unterwegs sind oder es halt nicht einsehen, Intel da so viel Geld in den Rachen zu werfen.
Nvidia in dem Fall. Meinst du Nvidia,
meine ich ja. Ich meine Nvidia, so viel Geld in den Rachen zu werfen. Mhm. Und da haben sie, denke ich mal, auch ihre Nische besetzt und sind da vielleicht nicht ganz so glücklich mit den Anteilen, die sie haben am Markt, aber die sind da unterwegs, ja, das funktioniert. Aber die nehmen da dem ARM-Business halt auch nichts weg.
Das ist richtig.
Bereich Mobile Gaming sieht da nochmal ein bisschen anders aus, weil da gerade mit diesen ganzen Z-Prozessoren, AI 395, wie auch immer, da sind sie gut aufgestellt. Auch in dem Bereich, was jetzt diese ganzen Modelle betrifft im Bezug auf AI beziehungsweise die MLs etc. Da gibt es ja auch einige Lösungen auf ARM. Beziehungsweise die auf die Mobilprozessoren von AMD setzen. Da gibt es auch ein paar ganz interessante Projekte beziehungsweise Angebote, gerade mit den 395 etc. Das ist eine interessante Geschichte. Den Markt hat Intel auch verschlafen.
Ja.
Da hat sie kein so gutes Angebot. Und dann muss man, wie gesagt, vor allem, was jetzt auch gerade mit den im Smartphone-Bereich halt, der ist weg, das ist ARM. Ja, also eine andere Alternative gibt es da im Prinzip nicht, das ist alles ARM-Architektur. Wir haben gerade gesehen, die neue X2-Vorstellung von von Qualcomm den Snapdragon für Desktops beziehungsweise halt für Laptops. Also in dem traditionellen Windows-Geschäft, ja. War gerade die Präsentation. Ja, hat man auch wieder gesehen, nicht die Zuwächse, die man sich vielleicht erhofft hat an Leistung. Aber sie sind dran, es ist ein guter Prozessor. Von daher, ja, ist da Intel auch unter Druck. Und wie gesagt, hätte mit Windows RT hätte Microsoft da wesentlich mehr Support geleistet.
Ja. Ja.
Dann sehe das heute sowieso ganz anders aus.
Ja, auf jeden Fall.
Wer weiß, ob wir Intel dann überhaupt noch hätten. Und sie wären gezwungen gewesen, da auf jeden Fall halt auch früher zu reagieren.
Ja, also Microsoft hätte die Chance gehabt, den x86er-Markt schneller zu beerdigen. Dass der nach meiner Meinung irgendwann komplett
oder
sterben
halt
wird.
Mehr auf mehr, dass Intel halt da innovativer hätte arbeiten müssen.
Ja, wie gesagt.
Weil du hast die komplette Business-Legacy-Ecke, da kannst du nicht einfach von heute auf morgen auf ARM umstellen. Das funktioniert nicht.
Und ich glaube, dieser Bereich Business, da hat sich auch Intel lange Zeit drauf ausgeruht. Business-Rechner etc. pp., da hängen alles Intel-Chips drin und
wie
so weiter und so fort.
Ja. Das ist ja auch mit ein Grund, warum es Microsoft noch so gut geht. Ja, Windows und Office.
Ja. Obwohl, es gab da irgendwie so einen Bericht, dass Satya Nadella auch schon intern gesagt hat, Leute, wir können uns nicht immer noch auf unsere Windows- und Office-Geschichten ausruhen. Die Zeiten, die sind mehr oder weniger auch langsam vorbei. Ja. Das ist eine Erkenntnis, die ja eigentlich schon viel eher haben hätte
man
sollen, sage ich jetzt mal. Ja.
Man darf bei Microsoft den Bereich Services nicht unterschätzen. Der ist wie bei Apple stark gewachsen. Und Service ist nicht nur 365.
Nein.
365.
Ja, auch die ganze Cloud-Geschichten, die da rumhängen.
Genau,
Azure Cloud,
Azure, genau.
Teams und was nicht.
Spricht man das Azure aus?
Ich glaube schon. Also bei uns in der Uni sagt man Azure.
Okay, gut.
Auch wenn es Azure geschrieben wird.
Genau. Dieser ganze Bereich, ja, ist riesengroß.
Ja. Der ist riesengroß.
Deswegen, Amazon ist auch nicht nur
Shipping. Nein,
ja?
Es ist nicht nur
da steckt noch so viel hinten dran, ja, die ganzen Dienste.
AWS,
Amazon,
ja, klar.
Genau, bietet, ist unglaublich, ja, gerade in, egal, das ist nicht das Thema, um was es gerade geht. Aber, wie gesagt, das darf man echt nicht unterschätzen. Dieser ganze Servicebereich ist auch unheimlich gewachsen in den letzten Jahren bei Microsoft, der auch ordentlich Geld in die Kasse spielt, aber nach wie vor, wie gesagt, gerade gerade Windows und gerade auch Windows 10, ja, ist ja immer noch so ein Thema, was Microsoft nicht los wird.
Nee, sie haben jetzt den Support, den Sicherheits-Update-Support nochmal verlängert,
ja,
diesbezüglich, ja.
Mhm. Ja.
Und Windows 10 ist ja nun schon mal ein relativ altes Produkt, in Anführungsstrichen. Also man mag es kaum glauben, ist aber so.
Ja, aber viele Firmen oder gerade die Unternehmenskunden hängen irgendwo noch daran fest. Und ja, mit zig Gründen, warum sie den Umstieg noch nicht machen können. Oder nicht in der Schnelligkeit machen können, wie es Microsoft im Prinzip vorgibt. Wobei sie da schon Jahre Zeit hatten, aber Gründe.
Ja. Ja. Ja, da sind natürlich viele Komponenten, die ineinandergreifen. Interne, komplizierte, aufgeblähte Migrationsprozesse, Hierarchien, Strukturen, ich kenne das ja jetzt so ein wenig mehr, wie es da aktuell aussieht. Und um manchmal ganz simple Dinge ins Rollen zu bringen, muss man verwaltungstechnisch ganz, ganz viele Klimmzüge machen oder Verrenkungen machen oder Abläufe ablaufen lassen, bevor man zu diesem ganz simplen Prozess kommt. Um 3 Klicks zu machen, in Anführungsstrichen, muss man 2 Aktenordner Papier ausfüllen. Um es jetzt mal ganz polemisch auszudrücken. Es ist schlimm, was da sich für ein großer Wasserkopf an verwaltungstechnischen Dingen hinter verbirgt. Ja. Man mag es kaum glauben. Aber okay, ganz anderes Beispiel. Oder ganz anderer Punkt. Aber wie gesagt, die Frage ist wirklich, was soll Intel für Apple erledigen oder was soll Intel produzieren? Es gab eine Zeit, da war Intel extrem führend und extrem gut im Bereich SSD-Technologie. Das wäre vielleicht der einzige Punkt, wo man sagen könnte, naja, dann baut halt unsere SSD-Speicher für die MacBooks etc. Aber selbst da gibt es ja Verbindungen mit Samsung und so weiter und so fort. Und die machen ja einen guten Job. Ne?
Die machen einen guten Job, aber ich glaube, da wäre in vielen Teilbereichen Apple ganz froh, wenn sie noch einen anderen Lieferanten hätten, der zumindest mal einen gleichwertig guten Job machen kann.
Um ein Backup zu haben, um Risiken zu verlagern, auszulagern.
Einmal ja. Risiken plus dann halt auch nochmal Verhandlungsdruck oder Gründe.
Um Unabhängigkeiten zu vermindern, letztendlich.
Ja.
Oder um Abhängigkeiten zu vermindern, nicht um Unabhängigkeiten zu vermindern.
Ja, und vielleicht auch nochmal hier einen Preis bei Samsung zu drücken. Ja, und wenn es nur das ist. Ja.
Letztendlich wäre das eine Möglichkeit. Aber ich kann ja jetzt wirklich nicht sagen, wie gut Intel im SSD-Bereich aufgestellt ist. Ich weiß halt, dass es vor ein paar Jahren im Serverbereich wirklich High-End-SSDs gab von Intel, die auch wirklich sehr gut gewesen sind. Aber dann sind sie irgendwie wieder von der Bildfläche verschwunden und im Bereich der Bedeutungslosigkeit verschwunden und man hat auf ganz andere Systeme gesetzt. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich weiß, dass es einen großen SSD-Hype gab bei Intel, aber der ist nach meiner Meinung auch komplett verschwunden. Ja, ansonsten fällt mir wirklich wenig ein, was Intel tun könnte. Notfalls machen sie das Facility Management und wischen einmal vor euch durch. Das könnte auch sein. Ja, gut, schade, dass es nochmal so weit kommt, hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Ja, okay. Kommen wir zum letzten Thema der heutigen Sendung. Und man merkt, die Sendung ist wirklich genauso strukturiert wie alle anderen Sendungen auch. Wir machen da jetzt keine großartigen Sonderthemen hinein. Wir arbeiten uns ganz stark durch unser Dokument durch. Tja. Apple hat mal wieder oder immer noch, nicht mal wieder, immer noch Probleme mit der EU. Und wenn man sich das Wording anschaut, ja, dann kann man doch sagen, Apple scheint so ein wenig der Kragen geplatzt zu sein. Also die Art und Weise, wie sie sich da artikulieren und wie sie sich da nach außen darstellen, na, die finde ich jetzt nicht so elegant, würde ich sagen. Ne? Hast du das alles durchgelesen oder hast du ein wenig die Berichterstattung verfolgt diesbezüglich?
Mm, ja.
War jetzt nicht so schön, ne? Also, und auch die Forderungen sind etwas irritierend, ne? Also, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Nee, die Forderungen kann man das schon verstehen.
Geht
halt konträr zu dem, was halt die EU mit dem DMA geschaffen hat. Die Frage ist halt, inwieweit. Fang erst mal an.
Also letztendlich hat ja Apple final gefordert, da hören noch ein paar andere Dinge dazu, was sie noch alles gefordert haben. Also da sind noch ein paar stark granulare Punkte drin sozusagen, ganz klar. Aber final fordern sie ja, dass der Digital Markets Act abgeschafft wird, dass es nicht mehr existiert. Das ist ja die finale Forderung. Sie haben dann aber nochmal nachgelegt und haben auch eine Alternative vorgestellt. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Oder haben einen Alternativvorschlag unterbreitet, der letztendlich gar nicht so schlecht ist. Aber den müsste man auch nochmal ein bisschen genauer betrachten. Und dieser Vorschlag beinhaltet natürlich auch sehr viel, dass es mehr in die Richtung geht, Vorteile für Apple, um das jetzt mal abgekürzt auszudrücken. Und ihr merkt mal ganz stark, da fallen große Interessenskonflikte aufeinander. Ne? Und ich bin jetzt auch nicht mehr so der Überzeugung, dass wirklich nur die EU Recht hat oder dass wirklich nur Apple Recht hat. Es sind wirklich sehr, sehr viele gute Argumente auf beiden Seiten. Und ich denke, da muss man in irgendeiner Weise auch Kompromisse finden. Weil das, was in diesem DMA-Act drinne steckt, das ist nicht alles nur positiv auch für uns als Nutzer. Da sind auch viele Punkte drin, wo man stark drüber diskutieren kann. Und da hat Apple schon recht. Apple hat ja aber auch starke Drohszenarien aufgebaut und hat gesagt, naja, vielleicht wird es dann so sein, dass sogar Hardware nicht bei uns in Europa erscheinen wird. Das war ja auch so ein Szenario, was man herausinterpretieren konnte. Und
ja, mein Gott, Das sind sie ja so gekonnt am Drohen, ja, wie die deutschen Autobauer. Also von daher,
ja,
da, mein Gott, da, ob man da jetzt wirklich irgendwie was drauf geben kann, ist eine andere Frage, weil ihnen entginge ja auch einiges an Umsatz einfach. Der größte Markt, es gibt größere Märkte als jetzt die EU, aber trotzdem sind das ja Euros, die sich unterm Strich bemerkbar machen. Die Problematik, die sich einfach darstellt, dass ja im Prinzip mit dem DMA in Europa für Chancengleichheit in dem, beziehungsweise für mehr Auswahl und Wettbewerb gesorgt werden soll.
Ja, aber
und Apple sagt, der DMA erreicht halt genau das Gegenteil.
Ja, und das Problem ist auch, was Apple, glaube ich, sieht, oder wo Apple ganz starke Bauchschmerzen mit hat, diese Interoperabilität. Und was man auch herauslesen konnte, warum gibt es derzeit in Europa keine Live-Übersetzung? Weil sie müssten sich dann für Third Party öffnen oder für Drittanbieter öffnen und müssten diese Technologie dann auch anderen Kopfhörerherstellern zugänglich machen, und da haben sie keinen Bock drauf. Und das ist, glaube ich, auch der Haupt.
Beziehungsweise ihre halt anderen Anbietern, ja. Das Problem da ist ja auch wieder, sagt Apple, ja, wir machen alles on device, ja, wir spielen hier nichts irgendwie auf Apple-Server, ja, wir können hier nicht nachvollziehen, beziehungsweise hören nicht mit, was halt live übersetzt wird, und können da nicht sicherstellen, dass andere oder wissen oder haben noch keine technische Lösung gefunden, dass andere Anbieter genauso sicher behandelt oder gehandhabt werden können wie halt der eigene Service.
Ja.
Und ist ein valides Argument, weil es gibt viele Anbieter, die halt darauf setzen, dass deine Sprache auf den Server geschickt wird. Da wird die Übersetzung gemacht oder die AI-Anfrage bearbeitet und dann das Ergebnis wieder zurückgespielt. Und das sind halt so Sachen, die Apple anders, auch gerade in Bezug auf Privatsphäre und Datensicherheit, halt anders gelöst hat. Und sagt, wir wissen oder haben noch keine technische Lösung gefunden dafür. Deswegen können wir den Service halt nicht ausrollen. Und das ist ja nicht nur Live-Übersetzung, das betrifft ja auch zum Beispiel das Mirroring. Ja, ist ja auch so ein Thema.
Genau, haben wir ja auch noch
weil
nicht.
Weil sie da sagen, wenn wir einen anderen Service dazulassen oder das auf ein anderes System bringen, wissen wir halt nicht, inwieweit da nicht irgendwo Daten halt wieder fließen, die halt nicht fließen sollen, ja, oder zumindest mal auch nicht unverschlüsselt, genau. Oder was wird da irgendwo mitgelesen, ja, weil gerade wenn es um Notifications, ja, oder gerade auch den Zugriff auf E-Mails oder sowas geht, ja, ist halt heikel, ja, kann ich auch verstehen.
Ja.
Problem an der Sache ist halt, er ist nun mal da. Und die EU will da oder gibt da halt auch nicht nach. Ja. Wie gesagt, Apple reagiert halt damit, dass sie die Features streicht. Zumindest mal so lange, bis sie eine Lösung gefunden haben. Wobei die Lösung kommt vielleicht nie. Ja, das ist das andere Extrem wieder. Wenn Apple sagt, wir können es technisch nicht umsetzen, dann kommt das Feature einfach nicht.
Ja.
Die Frage, was ist halt, was wird uns in Zukunft noch an Features auf die lange Bank irgendwo rausgeschoben?
Genau.
Was fällt halt zum Beispiel der EU noch ein, wenn der Peil halt immer größer wird? Sagen sie dann irgendwann, ihr müsst aber? Ja.
Ja, das ist das, ob sie dann den Hebel überhaupt haben, dass man sagen kann, ihr müsst aber. Ich glaube nicht, dass man Apple dazu zwingen kann oder überhaupt irgendein Unternehmen dazu zwingen kann, Funktionen auszurollen. Nur weil es die in den Staaten gibt, muss es die nicht auch bei uns geben. Ich glaube nicht, dass man da den Hebel hat. Das ist ja eine eigene Entscheidung.
Was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, weil, und Apple sagt ja, wir sind ja die Einzigen, die im Prinzip davon betroffen sind.
Ja, diese Opferrolle, die fahren sie auch ganz stark in ihrer Argumentationskette.
Ja, wobei, kann ich schon nachvollziehen. Was ist denn bitte mit den Google Pixels, ja, die hier verkauft werden? Was ist denn mit Samsung, ja, die Funktionen haben, die nur auf oder in ihrem System funktionieren? Beziehungsweise, wie haben die das gelöst, ja, mit den AI-Features, ja? Das ist halt die Frage, wo ich dann auch wieder verstehe, klar, Apple, und vor allem Apple sagt ja auch, ja, der größte Anteil ist halt Android, ja, hier. Und wieso wird das da anders gehandhabt als jetzt mit uns. Ja,
ja, eindeutig, der größte Anteil ist Android. Das ist ja. Nicht von Hand zu weisen. Weil ja auch sehr, sehr, sehr viel Smartphones auf Android basieren, logischerweise. Das muss ja auch größer sein. Der Anteil muss ja auch mehr oder weniger größer sein. Das ist korrekt, ja.
Was ich halt mich noch frage, wie viel Politik steckt halt jetzt in dem Ganzen noch drinne? Und zwar nicht nur von Apple in Richtung halt Europäische Union,
genau,
sondern auch gerade Apple abwartend, was passiert halt von der US-Regierung noch.
Ja.
Weil die Trump-Regierung hat ja auch schon gesagt, hier DMA scheiße, ja. Hier werden unfairerweise nur amerikanische Firmen ins Visier genommen.
Ja.
Die da jetzt mittlerweile oder seit einiger Zeit versuchen, Druck auf die EU halt auch aufzubauen. Was jetzt die Regulierung nicht nur von Apple betrifft, sondern auch gerade Google, Meta, die da ja in unter den DMA ja im Prinzip fallen, wo die Regierung sagt, es werden halt hier amerikanische Firmen halt gezielt ins Visier genommen, für unfairen Wettbewerb halt in der oder es würde für unfairen Wettbewerb halt in der EU sorgen. Nur frage ich mich da, welche andere Player hast du denn bitte noch? Es ist ja nur Android, es ist iOS, beziehungsweise die iPhones, ja, gegen halt alle Android-Geräte. Es ist Meta, ja, mit WhatsApp, mit Facebook. Welche anderen Spiele hast du denn bitte hier noch?
Ja.
Also in der Größenordnung.
Ja, es gibt zwei große Smartphone-Pole sozusagen, das ist Android und das ist Apple. Und es gibt keine Konkurrenz mehr. Microsoft hat sich schon jahrelang aus dem Markt zurückgezogen. Und wir bräuchten eigentlich eine dritte Kraft am Markt, die ernstzunehmend
ist. Der Zug ist abgefahren.
Aber der Zug ist weg. Microsoft hat sich, wie gesagt.
Ja, der Zug ist abgefahren. Android hat mittlerweile eine Marktstellung, also nicht Macht, wobei die ja da mitkommt, weil hat eine Marktstellung erreicht, die es auf ihre Kostenstruktur, ja, auch anderen unmöglich macht, quasi in den Markt einzutreten. Klar kannst du sagen, hier, wir machen, oder wir sind mit einer Nische oder so, geben wir uns zufrieden. Nur welche Nische wolltest du heute noch irgendwo, wo willst du denn rein im Smartphone-Bereich? Vor allem mit einer Lösung, die den App Store im Prinzip ausschließt, also den Google App Store. Ausschließt.
Der einzige.
Die Leute wollen heute ihre Apps nutzen.
Ja. Der einzige Player, nach meiner Meinung, der eine Chance hatte, war halt Microsoft. Und den Zug haben sie halt abfahren lassen oder sind zu früh aus dem Zug ausgestiegen, wie man es auch nennen mag. Aber das war nach meiner Meinung der einzige Player, der eine Chance gehabt hatte. Ja. Weil,
wie gesagt, der Zug ist mittlerweile abgefahren.
Nachdem
gerade auch die ganzen kleinen chinesischen Hersteller, auch wenn sie die Google-Dienste nicht mit integrieren, aber die auf Android setzen.
Da gab es ja alternative Ansätze. Dieses BADA-System von Samsung, das wollte man ja an den Start bringen. Es gab ja auch BADA-Smartphones.
Wie war das, Tizen?
Tizen, das ist ja dann irgendwann nur noch auf den Uhren unterwegs gewesen, am Anfang auch auf den Smartphones, glaube ich. WebOS, gab es Ansätze?
Es gab auf jeden Fall die Bestrebung von Samsung, da aufgestellt zu sein, falls sie aus irgendwelchen Gründen mit Google nicht mehr zusammenarbeiten können.
Genau. Und
aber das ist ja, hat sich ja auch erledigt.
Wie gesagt, WebOS, das war aber mehr so im Tablet-Bereich, glaube ich. Das gab es nicht auf
dem
Smartphone?
Ja, es gab eigene Smartphones. Die waren auch gar nicht verkehrt. Das Problem war eher die Systemgeschwindigkeit. Und wie gesagt, dann nachher das App-Angebot beziehungsweise die Entwicklung war einfach zu langsam.
Ich hatte mal ein
WebOS. Gerade auch das Tablet kam zu spät.
Ich hatte mal ein WebOS-Tablet, ich glaube, das war von HP. Kann das sein?
Nee.
Ich hatte mal so ein Tablet, 7 Zoll oder so, ich weiß, also das war aber relativ kurz vorm Exitus, vom Exitus von WebOS. Das ging ja dann in LG oder WebOS wurde an LG verkauft und ich glaube, es lebt noch weiter in den Tiefen von irgendwelchen LG-TV-Geräten. Also ich glaube, das wird dort immer noch verwendet und verbastelt.
Obwohl doch, war das nicht das HP Touchpad?
Ja, das liegt ja irgendwo noch in irgendeiner Gadget-Schublade rum.
Das kann sein, dass es doch,
Ja. Das, aber das ist ja auch schon über 10 Jahre her, glaube ich. Ach, weit. Das war 2011 nach meiner Meinung. Naja, lange ist es her. Ja, aber wie gesagt, das Problem ist, wir haben ein Duopol sozusagen. Und das, glaube ich, hat auch dazu geführt, dass der DMA-Act überhaupt existiert. Oder das war einer der Gründe, warum dieser DMA, diese DMA-Geschichte existiert. Wahrscheinlich nicht der Hauptgrund, aber ein ausschlaggebender Punkt. Also, wie gesagt, sei es drum. Apple fordert ja auch final in ihrer Alternativgeschichte Schaffung einer unabhängigen europäischen Behörde, die außerhalb der Europäischen Kommission agiert. Und dann gab es noch eine Fußnote, um, wie gesagt, was wir auch gerade angesprochen haben, diese politischen Einflüsse aus der EU davon auszukoppeln, da es halt außerhalb dieser Europäischen Kommission agieren soll. Also diese Behörde soll außerhalb dort agieren, außerhalb dieser Kommission. Ja, ob man das so machen kann, ob man diese Strukturen so aufbrechen kann, das weiß ich nicht. Dazu bin ich zu wenig im Thema. Ja, glaube ich jetzt nicht, dass das so einfach möglich ist. Ja. Schwierig.
Ja.
Und ich meine, es gibt jetzt, wie gesagt, 2 Funktionen, iPhone Mirroring, und du hast es ja eben gerade gesagt. Was kommt noch in Zukunft, was uns wirklich viel mehr triggert? Also mich persönlich juckt iPhone Mirroring nicht. Aber diese Live-Übersetzungen, ich glaube, die haben schon an, betreffen schon viel mehr Leute, oder?
Ja. Und vor allem, welche Funktionen in Zukunft?
Ja, genau. Was kommt in Zukunft noch? Hm? Es ist wirklich ein schwieriges Themengebiet. Und ja, ich kann natürlich auch Apple verstehen, dass sie mit Zähne und Klauen ihre Dinge verteidigen wollen. Und solche Funktionen, die exklusiv sind, machen ja auch auf der einen Seite ein System attraktiv und halten das System attraktiv. Stichwort goldener Käfig. Ja? Und wenn alles offen ist, dass alle aufspringen können auf diese Dinge, auf diese Funktionen, wird es dann zunehmend uninteressant oder egaler oder...
Nee, uninteressant nicht. Du hast halt dann halt die Situation, die du halt mit einem PC hast oder mit einem Mac. Das sind ja offene Systeme, da kann ja jeder dafür entwickeln beziehungsweise sich irgendwo einklicken, kann System-Apps oder Funktionen integrieren in das OS, wie er lustig ist, ja. Da hat ja da gibt's ja auch wieder Bestrebungen, das haben wir ja gerade bei macOS ja auch gesehen in den letzten Jahren, da gibt's ja noch die Möglichkeiten, da im Prinzip das System oder es ist definitiv offener und du kannst da viel mehr machen als Entwickler und auch als...
Ja, klar. Ja.
Und ein Smartphone ist halt eine geschlossene Plattform. Und die Frage, beziehungsweise das Problem ist halt, dass es mittlerweile im Prinzip ja so leistungsfähig geworden ist und auch gerade durch das App-Ökosystem mittlerweile eine Plattform ist, die für viele Nutzer auf der Welt auch teilweise den Rechner ersetzt hat. Weil wenn du nur ein bisschen E-Mail machst, wenn du ein bisschen Online-Banking machst, brauchst du nicht unbedingt einen PC dafür oder einen Mac. Mhm. Das ging ja auch alleine, gerade in vielen Ländern, wo Geld nochmal eine größere Rolle spielt, hat im Prinzip das Smartphone den PC zu Hause ersetzt. Du kannst darüber im Prinzip oder mittlerweile ja eigentlich alles machen. Gerade wenn es das Land mit der Infrastruktur oder von der Infrastruktur her einfach hergibt, ja, dass viele Dienste einfach auf dem Smartphone auch verfügbar sind. Und da ist halt die Frage, inwieweit willst du dann das im Prinzip auch wieder nicht als Smartphone oder geschlossenes System sehen, sondern willst das im Prinzip wie einen PC halt auch behandeln. Und der DMA hat gute Ansätze, gerade in Bezug auf Wettbewerb etc. kann ich das schon verstehen, dass man sagt, alle Funktionen, die verfügbar sind, sollten auch von anderen Herstellern oder anderen Herstellern zugänglich sein. die Grundidee an sich ist nicht verkehrt. Die Frage ist halt, gerade in Bezug auf jemanden wie Apple mit einem eigenen Betriebssystem wie iOS, inwieweit sollte dann derjenige dazu gezwungen sein, das System halt für alle auch wirklich offen zu legen. Und zwar bis aufs letzte Detail. Hm. Im Prinzip ist es insoweit offen, dass du mittlerweile einen App Store hast. Jeder kann prinzipiell dafür Programme entwickeln.
Ja,
es gibt aber nach wie vor halt eingeschränkte Funktionen oder private APIs, die halt nicht jedem Entwickler zugänglich sind. Nicht jede Hardware ist bis ins letzte Detail nicht auf die ganze Hardware kann in dem Detail zugegriffen werden, wie es zum Beispiel Apple kann, aber gerade in Bezug auf die Secure Enclave zum Beispiel, hätte ich da Bedenken, wenn die offen wäre.
Klar.
Und das sind halt so Sachen, wo hört es dann auf?
Das ist das Problem, das ist eine Gratwanderung. Ja. Und ich meine, es liegt ja auch auf der Hand. Je offener man sich gestaltet und je offener man die Betriebssysteme macht, je gefährlicher kann es letztendlich auch werden.
Und auch wenn vieles im Bezug auf Datensicherheit und Privatsphäre vielleicht auch, wie gesagt, Marketing-Sprech ist von Apple, ist es doch mit ein Teil ihrer Kultur und auch der Funktionsweise der Geräte, für die man sich als Käufer vielleicht bewusst entscheidet. Und dann, wie gesagt, soll Apple einen Kompromiss eingehen und indem sie dann das für andere halt öffnet. Oder sich selbst unsicherer macht oder Funktionen unsicherer macht, in Anführungszeichen unsicherer. Es ist halt mir die Frage, wie gesagt, Daten, Zugriff, Sharing, Mitlesen etc., indem sie sich halt, oder indem es gezwungen ist, sich halt anderen Anbietern zu öffnen.
Ja.
Die Frage, was da halt wieder der Fakt oder mit reinspielt, ist, die EU hat ja keinen gefragt, oder keinen Apple-Nutzer gefragt, inwieweit ihm das Recht ist.
So ist es.
Und das ist ja auch wieder so ein Ding, ja.
Gibt ja auch sehr viele Gründe, warum sich Nutzer für das iOS-System entscheiden.
Wie gesagt, inwieweit das 100% zutrifft, ist ja eh, wie will man das als Außenstehender halt überprüfen?
Ja.
Bis jetzt hat die Erfahrung halt gezeigt, dass anscheinend doch sehr viel Wahrheit dran ist an den Aussagen.
Hm.
Zumindest mal besser als bei anderen Anbietern. Und wie gesagt, es wird viele geben, die sich halt speziell deswegen für das System entscheiden. Und dann wird es halt aufgebrochen oder weichgespült, um es mal so auszudrücken, ja, durch die Gesetzgebung. Inwieweit ist dir das als Nutzer dann recht? Weil dann könntest du auch sagen, okay, warum sollte ich mich dann nicht für ein akzeptables Android-Gerät oder Gerät auf Android-Basis entscheiden, was vielleicht nur die Hälfte kostet?
Ja. Ja.
Ja.
Hm. Ja.
Schwierig.
Es ist eine Gratwanderung, ganz klar. Und letztendlich ist es so, da muss sich irgendwo, die Parteien müssen aufeinander zugehen und müssen versuchen, einen Kompromiss zu finden. Ich glaube nicht, dass auf lange Sicht dass auf lange Sicht wirklich die ganzen Forderungen der EU durchsetzen lassen. Das bezweifle ich, weil die in vielen Punkten doch sehr hart sind. Ja.
Teilweise ja auch wieder so ein bisschen Formulierungs- und Auslegungssache sind.
Das ist das Problem.
Ja, haben wir ja auch gesehen die letzten Jahre. Ja.
Und in der Äußerung von der EU kann man auch sehen, dass die EU sehr angepisst gewesen ist, in welcher Art und Weise sich Apple artikuliert hat. So nach dem Motto, ja, wir sind die EU und wir bestimmen, wie das hier bei uns abläuft und wie das bei uns aussieht und wir lassen uns hier ungern reinreden. Also die waren auch sehr in der Gegenargumentation oder in der Antwort auch sehr auf Krawall gebürstet, in Anführungsstrichen. Also die Tonalität hat sich doch sehr verschärft auf beiden Seiten und das ist niemals gut. Und wir als Nutzer sind die Leidtragenden bei diesen Streitigkeiten. Ganz klar. Kein iPhone-Mirroring und keine Live-Translation. Ja, wir leiden darunter, wenn sich zwei streiten. Hm?
Ja.
Ja gut, es bleibt spannend, was da passieren wird. Schauen wir mal. Und ich glaube, der Markt ist durchaus viel zu groß für Apple, dass sie jetzt sagen können, ach, wisst ihr was, lasst uns in Ruhe, wir verlassen den europäischen Markt.
Das haben sie bis jetzt mit keinem Markt gemacht, also von daher wird das auch, denke ich mal, in der EU nicht passieren. Ja.
Nein.
Die Frage ist halt wirklich, was kommt an Features einfach nicht hier an. Ja.
So ist es. Naja, gut, wir können es nicht ändern. Wir können es leider nur so hinnehmen und von außen beobachten. Und das war es dann letztendlich. Ja, okay, gut, das zum Thema EU. Somit sind wir eigentlich am Ende der Sendung angekommen. Was heißt eigentlich, das Dokument ist durchgearbeitet. Und letztendlich kann ich nur sagen, mein iPhone 17 ist ja angekommen. Cyberport hat präzise gearbeitet. Also alles das, was ich vorausgesagt habe, in Anführungsstrichen, ist doch eingetroffen. 23. Liefertermin, pünktlich eingetroffen. Hat alles funktioniert. Im Gegensatz zu Amazon, muss ich sagen, hat Cyberport gut gearbeitet. Also ich habe durchweg nur positive Erfahrungen mit Cyberport gemacht. Mein Mac Studio kommt ja auch von Cyberport und der wurde genauso präzise und gut geliefert damals. Und was den Serviceverlauf anlangt, kann ich nichts zu sagen. Beide Geräte funktionieren Gott sei Dank noch. Also von daher kann ich über den Service nichts Positives und auch nichts Negatives sagen, weil ich musste ihn noch nicht in Anspruch nehmen. Aber was die Zuverlässigkeit beanlangt und was die Liefertermine beanlangt, hat Cyberport bisher 100% eingehalten. Tja. Und ich muss sagen, das 17er war immer noch eine gute Entscheidung für mich persönlich letztendlich. Und ich bin überrascht. Ich hatte ja das iPhone 15 Plus und ich war der festen Überzeugung, naja, das ist mehr oder weniger noch ein gut nutzbares Gerät und ist es wahrscheinlich auch immer noch. Aber da ist ja nur eine Generation dazwischen quasi, die 16er Generation und jetzt das 17er, da wird man wahrscheinlich nicht so viel merken. Aber Pustekuchen, man merkt im täglichen Betrieb mit ganz normalen Anwendungen, also Browser, E-Mail, Timelines durchscrollen etc., merkt man, dass das wirklich ein spürbarer Leistungssprung ist. Also auch, im täglichen Betrieb, jetzt nicht irgendwo im Benchmark-Bereich, da merkt man es sowieso, aber es ist ein spürbarer Leistungssprung und das hätte ich nicht gedacht. Also was da SoC-technisch passiert ist in der Zeit, das sieht auf dem Papier, wenn man sich die Generationen anschaut, gar nicht so spektakulär aus. Aber wenn man sich mal die technischen Daten anschaut, da steckt ja nur ein A15 Bionic drin im 15 Plus und der hat ja auch nur 6 GB RAM. Und was dieser Sprung auf den A19 doch bringt, das ist Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Und diese 120 Hertz, die merkt man im täglichen Einsatz wirklich, gerade wenn man viel durch Timelines durchscrollt, ist das wirklich spürbar. Also ich merke es, auch wenn ja viele sagen 120 Hertz oder 60 Hertz, das merkt man nicht. Also ich bin der Meinung, das merkt man. Ja, gut, das dazu.
Sehr schön, voll fest.
Ja, und ich habe ein abgehangenes Gehäusedesign, was ich ja schon gesagt habe. Also von daher war das wahrscheinlich die vernünftigste Entscheidung, das Gerät zu nehmen. Da bin ich gespannt. Wiederum könnte man sagen, die haben jetzt zwei Generationen das gleiche Gehäusedesign. Vielleicht wird im nächsten Jahr auch das iPhone 18 dann in der Standardversion angefasst, designtechnisch. Mal gucken, was da passiert. Schauen wir mal.
Ja.
Gut. Du wirst die aktuelle Generation aussitzen oder hast du noch nicht final entschieden?
Ich weiß es nicht. Ja, ich hatte die Woche jetzt ein gutes Angebot bekommen für ein 16 Pro Max. Wo ich echt schon versucht war, weil so 400 Euro oder fast 500 Euro sparen ist natürlich, also im Vergleich zum Neupreis von einem 17 Pro Max, ist natürlich schon eine Ansage. Also das ist viel Geld. Und vor allem der 16 Pro ist ja jetzt auch nicht verkehrt.
Besonders was das Gehäusedesign beanlangt.
Von daher war ich da schon versucht. Ich habe es allerdings erstmal ausgeschlagen. Wobei nochmal 2 Jahre bis zum iPhone 20. Und wer weiß, wo wir da dann preislich liegen, ist halt auch nochmal lange hin. Ja, von daher mal gucken, ja.
Ja, obwohl, wenn du jetzt ein Gerät kaufen würdest, was nachweislich ja die Vorgängergeneration ist, hast du auch ein Jahr weniger iOS-Aktualität.
Ja, mein Gott, das ist jetzt, denke ich mal, beim 16er nicht das Thema.
Naja, das 17er wird wahrscheinlich länger Updates bekommen auf die aktuellen Systeme. Logischerweise. Das,
ja, ein Jahr länger wahrscheinlich.
Ja.
Aber das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Das wäre was anderes, wie wo wir uns über den Trashcan Mac Pro nochmal unterhalten haben, der sein End of Life schon lange erreicht hat.
Ja, der ist jetzt ja Vintage, ja.
Ja, ja, wo ich ja auch ein wirklich sehr gutes Angebot für eine schöne Dose noch bekommen habe. Aber der kann im Prinzip so günstig sein, wie er will, der ist schon obsolet. Auch wenn du da noch ein bisschen was machen kannst, hier mit nicht supporteten OS-Versionen mit etc.
Open Core Legacy Patcher drauf installieren kannst, ja, etc. Beispiel, ja. Genau. Aber das ist ja auch alles nur, wie soll ich sagen, das sind ja alles nur Bastellösungen, ne? Also ist ein schönes.
Wenn es mal läuft, läuft's. Also ja. Das ist ja schon die eine Sache. Aber du hast halt noch eine alte Intel-Maschine, ja. Die, wie gesagt, auf jeden Fall ihr End of Life schon erreicht hat.
Ja, und du hast
und,
auch.
Was das auch ist, wie gesagt, das 16 Pro Max ist ja im Prinzip ein aktuelles iPhone, ein Jahr alt, okay.
Ja.
Es ist ja noch, diese Version wird jetzt von Apple nicht mehr verkauft, aber das 16er ist ja auch noch im Angebot. Also das ist ja nicht so, als ob du da, wie gesagt, ein iPhone 14 oder 13 kaufst, ja. Von daher macht das eventuell schon, oder ist es ein Angebot? Ich habe es jetzt, wie gesagt, erstmal ausgeschlagen. Aber ja. Ich denke, das wäre doch schon eine gute Alternative gewesen zu dem aktuellen. Alleine schon vom Preis her, ja.
Ja, also was ich ehrlicherweise nicht mehr empfehlen würde, den Kauf eines iPhone 16 in der Standardversion, weil da sind die Unterschiede zum 16er und zum 17er nach meiner Meinung zu groß. 120 Hertz Display, 6,3 zu 6,1 Zoll. Also das würde ich ehrlicherweise...
Nee, wenn dann Pro.
Ja, ich meine, Pro ist okay, ja. Aber weil ich habe oft die Frage bekommen oder gestellt bekommen, ein Standard 16er Modell oder das 17er Modell. Da würde ich sagen, nein. Weil die Unterschiede vom Display, die sind einfach zu groß. Und es sei denn, man hat wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot, dann kann man das machen. Aber nee, dann würde ich eventuell vielleicht noch so ein paar Wochen warten, dass ich vielleicht im Third-Party-Bereich oder im Drittmarkt Angebote vom 17er irgendwo darstellen. Das hat man ja auch gesehen beim 16e. Das ist ja im Straßenpreis so interessant geworden, in Anführungsstrichen, dass man da auch schon mal überlegen kann, vielleicht ein 16e zu nehmen. Ich habe letztens ein wahnsinniges Angebot gesehen, 5,29 für ein 16e. Kann man machen, wenn man keinen MagSafe haben will und wenn man keine 120 Hertz haben will, ist das ein interessantes Produkt letztendlich. Und wenn man sehr preisbewusst einkaufen möchte oder vielleicht sogar muss, ist das ein interessantes Gerät, straßenpreistechnisch. Der Apple-Preis ist jenseits von Gut und Böse. Aber wie gesagt, 16 und 17, das ist nach meiner Meinung nicht mehr, der 16 ist nicht mehr interessant, ist meine Meinung. Ja, das dazu. Gut. Somit haben wir doch die 700. Episode abgelegt, hätte ich bald gesagt, oder abgeliefert.
Würde ich jetzt mal sagen, ja.
Ja, 701, nächste Woche dann irgendwann.
Genau. Bis dahin.
Bis dahin. Mach's gut, Thomas. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss.